Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, ich glaube, Stiftung Warentest, mittlerweile bewiesen, besten und einzigen Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir ist immer noch nicht Onkel Pillow. Was zur Hölle ist los mit dem?
Der reist gerade durch den Planeten und schaut, ob wir wirklich weltweit der einzig wahre Fußball-Podcast sind. Und auch in Los Angeles kann ihm keiner die Frage negativ beantworten, ja.
Ja, genau. Der Alvaro ist unterwegs und, do you know another Fußball-Podcast send wichtiges auf dem Platz? Und die Leute sagen, no.
No. Only wichtig auf dem Platz is what we listen to, ja.
Ja, and the reason why we still can do some episodes of this wonderful podcast is we have a wonderful backup guy who is the heart of this podcast because he knows really what is wichtig ist auf dem Platz. And this is Peter. Moin.
Moin. Ja, es ist die zweite von dritte Folge ohne Pillow. Wir wussten, dass er nächste Woche nicht kann wegen Flieger. Heute hat er sich gut, heute auch wieder Aneinanderreihung, Verkettung von Aufregungsereignissen.
Der hat sich einfach schön aus der Affäre gezogen, einfach nicht geantwortet.
Ich wollte genau, also irgendwie kommen die WhatsApp-Nachrichten nicht mehr so flüssig durch, wie es mal war. Ja.
Nee, einfach nicht reagiert, der macht einfach Urlaub. Sei ihm gegönnt, ich werde es gnadenlos durchziehen beim nächsten Mal. Peter, du auch und dann sitzt er hier irgendwann alleine. Da muss er mal zusehen, genau, wie er eine Folge alleine fertig macht. Aber wir machen zusammen.
Ja, und dann würde er sagen, war kein Thema, ne? Würde er dann sagen, aber ja.
60 Minuten Monolog. Frag mal den Pillow. Könnt ihr ihm alle Fragen stellen. Das wäre heute eigentlich dran gewesen, frag mal den Pillow. Machen wir nicht, denn Pillow, wie gesagt, ist in L.A. und das wäre alles ein bisschen kompliziert geworden, das jetzt umzusetzen. Deswegen haben wir was Neues gemacht. Wir haben gemacht, frag den Peter. Und Peter hatte so ein bisschen Sorge, dass keine Fragen kommen. Die Anzahl an Fragen, die da reingegangen sind, würde ich sagen, die Leute wollen schon wissen, was bei dir los ist. Das werden wir gleich mal herausfinden.
Ja, besorgniserregend, ja.
Ja, und vor allen Dingen, besonders eine Frage werde ich stellen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Was persönlich ist. Was wir aber auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, ist, wir haben natürlich auch diese Woche, wie für den Rest der Saison, immer wieder einen wunderbaren Partner. Und das ist, Peter, du musst da durch.
Ach komm, wer ist, wie Peter sagen würde, EA Sports, it's in the game.
Das ist so schlecht, Alter.
Kleine Lernkurve.
Ja, mal gucken, vielleicht mache ich es nachher nochmal beim FIFA-Teil. Also schön, dass EA Sports bei uns ist und sie werden natürlich auch heute wieder Thema werden, dadurch, dass wir nachher nochmal über FIFA reden. Da reden wir ehrlicherweise auch nicht so viel über Spiel, denn ich habe auch gar nicht so viel selber dazu noch beitragen können. Ich habe aber ein Video rausgehauen, das machen wir nachher, denn der Wechsel mit FIFA Cup ist jetzt auch für euch überall ersichtlich und ich kann über den Titelträger reden. Machen wir gleich. Vorher fangen wir mit den Kategorien an. Wir haben natürlich Typ der Woche, wir haben Moment der Woche, wir haben Team der Woche. Da wird es nachher vielleicht auch noch so das eine oder andere Gimmick dazu geben. Wir werden über die für eine sprechen, aber wir fangen mit der Kategorie an. Frag den Peter. Und du hast mir die Fragen geschickt, deswegen würde ich auch sagen, ich steige einfach mal direkt rein, ne?
Genau, ich habe es einmal sozusagen gescreenshottet, aber mehr auch nicht. Bin gespannt, in welcher Reihenfolge du mich jetzt kalt erwischst.
Ja, ich möchte mal sehen. Die erste Frage ist, deine Aufstieg- und Absteiger-Tipps in der dritten Liga, möchte Nils wissen.
Aufsteiger, also aus der dritten Liga rauf dann wahrscheinlich, ne?
Ja.
Also Absteiger, ich öffne mal schnell die dritte Liga-Tabelle, damit ich auf keinen übergehe, aber auf jeden Fall ist klar, dritte Liga ist absolut bescheuert. Also grundsätzlich, die Vereine, die letzten Wochen nichts gewonnen haben, gewinnen auf einmal. Da zählt Erzgebirge Aue zu, 2 Spiele hintereinander gewonnen nach dem Trainerwechsel. Bayreuth hat zum Glück gewonnen, davor zweimal unentschieden, nachdem sie 0-6, also eigentlich seitdem ich weggezogen bin, läuft. Und von daher, ich glaube, runtergehen wird. Ich so Dortmund 2, ich wünsche es mir nicht, weil da haben wir wieder eine zweite Mannschaft in der Regionalliga West, aber ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Bayreuth wird auch eine Punktlandung. Also die sind ja leider auch nicht so unrecht ganz unten gerade, ne?
Mhm.
Und genauso sehe ich dann noch Ferl, Meppen. Ey, ist unfassbar schwer. Das sind alles so Teams. Ne? Eigentlich so ab, alles unter Ferl gerade. So Ferl, Essen, Meppen, Zwickau, Halle, Aue, Dortmund 2, Bayreuth. die werden alle kämpfen, aber ne, auch nicht vergessen, 20 Teams in der dritten Liga, das heißt, es kommen noch unfassbar viele Spiele auf uns zu und das sind auch alles Teams, also sowas wie Fair, die sind ja letztes Jahr auch knapp nicht abgestiegen. Ich glaube, da spielt ja auch noch die, was war es, Insolvenz von Türkgücü eine Rolle und sowas, ne?
Ja, die waren weg. Die waren weg und auf einmal waren sie wieder da.
Genau, also so Geschichten noch. Wir schauen, ob sowas dieses Jahr passiert in der dritten Liga. Und hochgehen wird, gehe ich stark davon aus, dass, also ich glaube 1860 auf jeden Fall. Und dann sehe ich noch Elversberg oben, also sind aber auch gerade natürlich erster und zweiter Platz. Und auf dem dritten Platz sehe ich dann tatsächlich sowas, ich könnte mir vorstellen, Waldhof Mannheim. Haben, glaube ich, zu Hause bisher fast nur gewonnen. Auswärts kriegen die das gebacken, das müssen sie irgendwie umstellen, haben die eine gute Chance. Und genauso daneben auch so Ingolstadt, ne, als Absteiger, ja.
Das ist ganz spannend. Ich würde auch noch was dazu sagen, aber ich das ist dein Format hier, deswegen lasse ich das weg. Ich finde bei Elversberg nur spannend. Ich bin mal gespannt, wie lange die das durchhalten. So, da steckt ja auch Plan dahin. Das ist ja nicht nur Zufall, dass sie da stehen. Und nicht unter anderem deshalb, weil Nick Woltemade da spielt. Der ist dahin gewechselt. Vielleicht ist das dann der Schlüssel zur Meisterschaft.
Du, also ich als persönlicher Fußballfan, ich fände das auch irgendwie cool, wenn wir mehr Großstädte in oberen Ligen haben. Weil so nach Elversberg fahren, ich glaube, es ist ja wie ein Stadtteil vor einer kleinen Stadt oder sowas. Aber ey, wenn die sich da sportlich hochgearbeitet haben, soll so sein.
Nächste Frage. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe ja das Fenster zugemacht, jetzt mache ich wieder auf. Wie würdest du beschreiben, was dein Beruf ist? Das ist eine interessante Frage von Julia.
Das ist eine interessante Frage, ja. Die Diskussion, die führe ich oft mit meiner Oma. Boah, mal kontextabhängig, was ich davon antworte, aber kurzum würde ich sagen, so ich mache Fotos und Videos und habe auch einen Abschluss in Journalismus. Ne?
Irgendwie Medien.
Sowas ist immer so blöde gesagt, aber es ist tatsächlich so. Ansonsten genau, also ich habe im letzten Jahr alles gemacht, von wegen für eben Bayreuth Fußball gearbeitet, Bundesliga Basketball, ich fotografiere Hochzeiten, ich mache Webseiten, so Geschichten. Der Umzug oder Wegzug aus Bayreuth ist eben auch mit dem Abschluss meines Studiums, ja, korrespondierend. Von daher jetzt ist ja die Frage, wo wir uns dann in der nächsten Staffel sprechen, was ich dann da mache, bin ich aber optimistisch. Da wird sich was Spannendes ergeben.
Ja, naja, sehr, sehr spannend. Da, lasst euch überraschen, was da alles noch kommen wird. Da sind noch Dinge im
Weg. Also so lange, bis wichtig ist auf dem Platz halt ein Hauptberuf ist, ne?
Ja, ist es ja irgendwie schon gedanklich. Wer ist die größte Aachen-Legende für dich? Fragt Niklas. Er würde Willy Landgraf in den Raum werfen, ich auch. Warum findest du, dass er auch die größte Legende ist?
Natürlich alleine über die Spielzeit, die er verbracht hat und die Leistung und natürlich auch diese niederländische Connection und auch alles so drumherum. Ich habe mir aber auch sagen lassen, Aachen ist gar nicht so der beste Verein, wenn es darum geht, so alte so Kultur oder alte Idole wie ein Tivoli zu bringen. Gerade passiert das wohl wieder mehr. Also generell bei Aachen passiert gerade viel in der Führung, eigentlich auch alles ganz gut. Von außen zu sehen. Für mich persönlich sind das alles so die Jungs aus der Zeit, als ich angefangen habe, auf den Tivoli zu gehen mit meinen Eltern. Also es ist sowas wie Klitzberger, Thomas Steele, Achenbach, Christian Fjell, auch so ein Jan Schlaudroff natürlich, der wahrscheinlich so einer der erfolgreichsten Aachener war in der Zeit. Oder auch Louis Holtby, ich glaube, der hat ja auch mal wie 2 Jahre auf den Tivoli gemacht oder mehr. Aber das sind so die, mit denen ich da groß geworden bin. Ich glaube, so ein Christian Fjell, das wäre dann sowas, ja.
Und der Lieblingsspieler all time? Von immer und überall wahrscheinlich. Möchte das Matthiave wissen?
Aachen übergreifend?
Ja. Also.
Boah, das ist bescheuert, ne? Aber wenn es so die Frage wäre, ich kann mir irgendein Trikot raussuchen oder so, ich hätte gerne ein Schalke-Trikot mit Kevin Kurani. Also, auch da wieder, als kleiner Junge auch immer schon Schalke geguckt und Kevin Kurani war für mich immer so der coole Stürmer vorne drin, ja.
Das ist interessant. Salitos möchte wissen, was war für dich die bisher schönste Auswärtsfahrt? Egal ob Bayreuth, Aachen oder S04.
Ja, auch die diplomatische Antwort, gab es bestimmt mehrere. Aber so alleine dieses Jahr, ich habe so die erste Auswärtsfahrt mit Bayreuth, mit den Jungs auch aus Bayreuth, dann nach Ingolstadt gefahren. Knapp 2 Stunden eben von Bayreuth nach Ingolstadt. Und dann dachte man, boah, wir sind jetzt im Profifußball angekommen, dritte Liga, Ingolstadt. Und dann stehst du da in so einem, ich will nichts Falsches sagen, 15.000 Mann Stadion und es war so ein Drittel gefüllt und denkst dir so, ja, das ist jetzt nicht, die Welt schaut noch nicht ganz zu. Das war nicht so die riesen Bühne, die man sich dann vorgestellt hat, ne?
Ja.
Aber ey, war jetzt auch, als ich letztens sagen, wie in Düsseldorf war, so Chaotenfahrt mit alten Kumpels und dann wieder nach noch in Düsseldorf unterwegs, war auch herrlich. Ein schönes 1-1 am Sommerabend gesehen. Ja.
Finde ich gut. Die Lage auf Schalke, die musst du nachher eh noch erklären, ne? Da, mein lieber Lars, du wirst deine Antwort kriegen. Daniel möchte wissen, was in der Fantasy-Football diese Woche los war, in der Liga. Das können wir auch an anderer Stelle klären.
Ja,
Ich nehm noch hier so zwei, drei Sachen mit. Das eine ist natürlich, am Wochenende gab es Vorkommnisse in Aachen. Was ist deine Meinung dazu?
Genau, kurz eingeordnet. Aachen spielte zu Hause am Sonntag, also vorgestern, gegen Mönchengladbach 2. Und Aachen hat eigentlich einen guten Lauf gerade. Also muss man sagen, vor 2 Wochen hat man noch 4-2 gegen den Tabellenführer Preußen Münster gewonnen. Und hätte jetzt, wenn man in den letzten 2 Spielen ein bisschen cleverer sich eingestellt hätte, locker auf Platz 2 oder 3 vorrücken können. Gerade ist man wieder so im Mittelfeld versackt. Und in der 88. Minute flog dann aus dem Familienblock ein Plastikbecher, die neu eingeführt wurden bei Aachen, für 2 Euro Pfand. Mhm. Wo man dachte, 2 Euro Pfand, das schmeißt man nicht so leicht weg, ist dann ein Plastikbecher auf den Hinterkopf des Linienrichters geflogen, eben aus dem Sitzblock, aus dem Familienblock. Und somit wurde das Spiel eben auch dann direkt abgebrochen in der 88. Minute, also kurz vor Abschluss bei dem Spielstand von eben 0-1. Die Aachener haben generell das Gefühl, sehe ich aber auch so als Aachener, dass viele Elfer uns nicht gegeben werden. Aber klar ist auch, nicht deswegen stehst du jetzt gerade da, wo du stehst. Ne? Also und natürlich hatten wir auch schon gute Schiris diese Saison. Und in der 4. Liga muss man auch klar sagen, da hast du halt auch 4. Liga-Schiris, aber du hast halt eben auch 4. Liga-Spieler, ne? Finde ich voll Schwachsinn, ne? Also die ganze Aktion, muss man sich überreden, voll Schwachsinn. Was man sich am meisten stört daran ist, also kam jetzt, also der Schiri kam jetzt ja nicht zu körperlichen Schaden, ich glaube, das kann man ja so sagen, dass einfach der Verein jetzt wieder scheiße dasteht, ne? Und da gab es ein schönes Statement auch von dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Marcel Mobberts, meine ich, heißt er, von Aachen, der eben auch klar gesagt hat, ey Leute, wir wollen nächstes Jahr wieder aufsteigen oder übernächstes Jahr, ne? Also dieses Jahr ist klar, Preußen Münster wird höchstwahrscheinlich aufsteigen und gerade muss Aachen einfach interessant und attraktiv als Werbefläche wirken, ne? Also so eine Scheiße brauchen wir nicht. Da geht es nicht darum, ob wir am Ende des Jahres jetzt irgendwie 5. oder 8. sind, aber es geht darum, ob du einfach guten Fußball spielst, ohne unangenehme Vorkommnisse und natürlich auch viele Fans holst. Und Aachen hat den höchsten Zuschauerschnitt in der 4. Liga, ne? Also fast 10.000 Leute da. Was natürlich A, auch Kohle bringt, aber B, auch einfach ein Interesse zeigt. Und da wollen natürlich irgendwie Leute auch mit partizipieren, also potenzielle Partner. Und das wird erstmal wieder ein bisschen abebben nach so einer Aktion. Hinzu kommt natürlich noch, jetzt hast du wahrscheinlich irgendwie die Geldstrafe, die der Verein, also Alemannia Aachen ist ja auch so der Pleitenverein, also ist auch richtig scheiße. Da hast du die Einnahmen von mindestens einem Spieltag wieder weg. Und ja, soweit ich weiß, ist noch keine Entscheidung gefallen, inwieweit das jetzt den Verein weiter betreffen wird. Das Spiel wird natürlich gegen Aachen gewertet und der Becherwerfer wurde auch schon identifiziert. Ja.
Ja, es ist schon tragisch, ne? Für so einen Verein, da hast du schon vollkommen recht. Das sorgt dann dafür, dass man am Ende härter bestraft wird aufgrund von einer dann doch schon ein bisschen dummen Aktion. Ich habe auch das Gefühl, dass es da so im Moment ein übertriebenes Aggressionsgefühl gibt, dass Hemmschwellen fallen und so. Und auch wenn es dem Schiedsrichter am Ende nichts passiert ist, geht ja trotzdem darum, Alter, warum? Warum?
Ja. Was, ey, und das ist der Sinn da drin? Genau, so ein schönes Statement gelesen. Es gab ja noch nie, also dass dann dieser Typ da diesen Becher werft, das Schiri sich dann umdreht und sagt, ah ja, hast recht, ne? Also war dumm. Hier, den letzten Elfer, den geben wir jetzt nochmal. Und als Alemannia Aachen musst du halt gerade schauen. Und es gibt eben seit, ich glaube, letztem Winter einen neuen Vorstand und Präsidenten etc. und eben auch Trainer. Und gerade geht es darum, dass du Sponsoren, Fans und Behörden auf deine Seite bringst. Weil irgendwann wird es wieder Diskussionen geben, hey, Aachen könnte aufsteigen. Und wenn die dann irgendwie im Stadtrat sitzen oder wo auch immer. Und dann wirst du es, oder auch, lass irgendeinen Sponsoren sein, die sagen, nee, bei Aachen sind die Assis, die werfen Schiris ab, ne? Ist halt scheiße.
Ja, definitiv.
Und das ist natürlich einer von 10.000, ne? Ja.
Ja, es ist, wie es ist. Es bleibt auch eine unnötige Aktion. Hoffen wir mal, dass es Aachen nicht zu sehr schadet. Ein bisschen die nächste Frage, die ich hier noch so für mich habe, und da sind noch so 2, 3 Sachen. Ob ich dir schon mal geschadet habe. Was schätzt du an Nico als Fußballfan und als Mensch und als Chef?
Ja, gut. In der Reihenfolge? Als Fußballfan leidenschaftlich, also das glaube ich, kann man dir ja schon da nicht vorwerfen. Dass du da auf jeden Fall voll involviert bist, ne? Also, was war das Vokabular des Podcasts hier? Souveränität, ne? Ja. Mhm. Der Auf- und Abstieg der Souveränität des Nico Backspin in Bezug auf Werder Bremen.
Ja.
Und ich meine, ansonsten, wir machen seit 6 Jahren Sachen zusammen und haben dabei auch noch Spaß dran. Ich glaube, das spricht ja für sich, ne?
Ich gehe auch fest davon aus, dass das nicht damit aufhört. Leute, ihr auch egal, was die Frage Plataria, oh Gott, irgendein Michi auf jeden Fall, wollte das wissen, ne? Wir sind hier ein Team. Das wird auch so bleiben. Die grundsätzliche Frage ist, die Samuel noch wissen möchte, woher kommt die Ruhe des Schweigens bei 2 solchen redebedürftigen Podcast-Partnern?
Ich glaube, die beantwortet sich auch von selbst die Frage. Ne? Ich gucke dann, wenn es darum geht, dass gerade mal eine kurze Lücke auf der Audiospur ist, dann gerät ich rein. Aber ansonsten weiß ich ja auch, dass die anderen beiden gerne was sagen können und dass das ja auch alles gewachsen ist aus Nico und Pillard reden über Schalke und Bremen und jetzt geht's immer weiter und schauen mal, was da die nächsten Entwicklungen sind.
Lars möchte aber wissen, und das ist die Überleitung, wie siehst du die Lage auf Schalke, Trainer, Mannschaft etc.? Gib du doch mal kurz deine Meinung und ich bereite schon mal die Antwort von Onkel Pillow vor.
Perfekt, genau. Ich gebe kurz meine Einleitung, dann kriegen wir noch das Sprachmemo vom Pillow eingespielt. Ich finde, wenn man das sich anguckt bei Schalke, so all die Befürchtungen, die wir hatten dann nach der dann doch sehr erfolgreichen zweiten Saison, Mist, ne? Ich würde nicht sagen, dass wir im Worst Case sind, aber wir sind nicht mehr weit davon weg. Also wenn man sich das Szenario vorher angesehen hat und auch das, wo wir so eine Skala gezogen haben, was ist das Beschissenste, was passieren kann, was ist das Beste nach dem Aufstieg eben und dass jetzt eben auch Schalke und eben auch Bremen zu bewerten sind, eben als Aufsteiger und nicht mehr die Traditionsvereine, die sich davor jahrelang, jahrzehntelang etabliert hatten, durch eben neue finanzielle Rahmen etc. und eben auch Kader, finde ich bei Schalke, also eigentlich seit, ist es so, dass wir nach dem Bochum-Sieg nicht mehr gepunktet haben. Ja. Also es gab das Derby gegen Dortmund, jetzt zuletzt verloren gegen Leverkusen. Macht gerade nicht so viel Spaß und natürlich dann ist immer, wenn Trainerdiskussion aufkommt, immer schon klar, okay, läuft gehörig was schief. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, was Pillow gleich da einordnet, denn an sich hatte ja auch eigentlich diese Doku und alles, was wir uns da angesehen hatten, den Eindruck gemacht, das läuft doch eigentlich alles ganz runter und auch vielleicht das, was du als Fan von außen betrachtest und für dich nicht schlüssig vorkommt, aber doch halt irgendwie logische, also aus der internen Perspektive dann doch immer clevere Entscheidungen waren. Von daher hoffe ich, es geht so weiter und dass man noch eben die Kurve kratzt. Jetzt gerade ist natürlich scheiße, wenn Leverkusen jetzt anfängt zu gewinnen. Das wäre natürlich blöde. Und Bochum, glaube ich, ist schon so halb auf dem Abstellgleis.
Haben gewonnen, ne? Ein Punkt dran. Also am Ende des Tages sind die, ja klar, vielleicht auch auf dem Papier am schwächsten, aber ich habe mir das mal auf der Tabelle angeguckt. Das sind jetzt, also ich glaube ehrlicherweise im Moment sind 4 Mannschaften, die am Ende diese 2,5 Plätze unter sich ausmachen müssen, wenn da nicht jemand noch rapide reinrutscht oder alle so viel punkten, dass es eng wird. Weil ich glaube Wolfsburg, vielleicht ist Wolfsburg die 5. Mannschaft, ne? Aber Leverkusen wird sich daraus verabschieden und dann ist schon eine kleine Grenze zu Mainz 05. Das sind schon 5-6 Punkte, die
ja, Augsburg auch 3 von letzten 4 gewonnen.
Ja, genau. Augsburg kannst du schon
rausrechnen. Steht denen gar nicht gut.
Ja. Nee, das sieht alles nicht so gut aus. Und mein Blick auf die Situation gerade ist, wir haben eine Trainerdiskussion, ist die Frage, ob er, also ein Spiel kriegt er noch, ob es danach für Kramer weitergeht. Und wenn du den Weg von beiden Mannschaften beobachtest, dann muss man ja sagen, dass Schalke vor Beginn der Zweitligasaison alles auf links gedreht hat und mit allen vereinsinternen Menschen 30 Leute raus und 30 Leute eingestellt hat, rausgeschmissen und eingestellt hat. Und das dazu geführt hat, dass so eine Dynamik, und das war volles Risiko, aber es dazu geführt, dass man mit Macht dann auch mit dem Meistertitel in die erste Liga aufgestiegen ist.
Ja.
Werder Bremen hat nicht so viel umgekrempelt, hat hart gestruggelt daran, weil auch die vorhandenen Kräfte sehr negativ gewirkt haben und hat dann aber durch Stellenschrauben und natürlich auch durch Schicksalsfügung, muss man ja immer wieder sagen, dazu geführt, dass aber eine Kontinuität reingekommen ist, die seitdem aber marschiert. Und das ist ehrlicherweise, wenn du dir anguckst, seit dem Trainerwechsel marschiert diese Mannschaft im Ganzen weiter. Und Schalke hat zum Saisonbeginn der Bundesliga-Saison nochmal wieder umkrempeln müssen und nochmal wieder alles ausgetauscht und neu gemacht. Und das scheint dieses Mal der größere Ballast zu sein, den sie haben. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Deswegen glaube ich auch.
Stimme ich dir zu, ja.
Ja, ich glaube auch nicht, dass der Trainer da lange bleiben wird. Wir hören jetzt aber mal, was Pillow dazu zu sagen hat. Es werden die nächsten 5 Minuten gehören Onkel Pillow.
Ey, was geht ab? Alvaro hier. Ich sende Grüße aus dem wunderschönen Los Angeles, Kalifornien. Es ist gerade 0.39 Uhr Ortszeit am Montagabend. Ich glaube, Montag, den 10. haben wir. Ist schon wieder nur noch 5 Tage, bis ich schon wieder zurück muss. Und das kotzt mich jetzt schon wieder an. So 3-4 Tage ist so, boah, geil. Und dann ab dann denkst du schon, boah, nur noch so und so viele Tage, dann muss ich schon wieder zurück. Aber nein, ich will mich nicht beschweren. Mir geht's blendend. Und dennoch, auch wenn nur sporadisch, verfolge ich natürlich, wie sollte doch anders sein, hier die von hier aus die Geschehnisse beim FC Schalke 04. Und ich muss euch ganz ehrlich, ich habe so einen wilden inneren Wecker. Ich bin am letzten Samstag, als Schalke 15:30 gegen Leverkusen gespielt hat, das ist hier in L.A. 6:30 Uhr Ortszeit gewesen. Und ob ihr mir glaubt oder nicht, ich bin um Punkt 6.31 Uhr bin ich von alleine wach geworden und musste dann halt aufs Klo, bin aufs Klo gegangen, kam wieder und dann kam mir der erste Gedanke, oh, guck mal auf Uhr, wie spät das jetzt überhaupt ist. Und dann war halt so 6.33 Uhr, irgendwie sowas. Und ich so, oh, ey, Schalke spielt jetzt, ne? Und dann habe ich tatsächlich, behindert wie ich bin, erste Halbzeit Schalke geguckt, hier bei Sonnenaufgang auf dem Hof und einem kühlen Glas Limonade, ja, frühmorgens. Hab dann nach dem 2-0 aber ausgemacht und bin wieder schlafen gegangen. Was ich da gesehen habe, hat mir durchaus gar nicht gefallen. Aber ey, darüber hinaus kann ich hier gerade aus der Ferne nur schwer beurteilen, was da wirklich los ist. Na, ich hatte ja in der letzten Folge schon kurz was dazu gesagt zu der Trainerdiskussion etc. pp. Jetzt liest man, ich habe eine Überschrift gelesen, da stand, Kramer kriegt letzte Chance, aber Nachfolger steht schon bereit. Also das heißt ja eigentlich, wenn er das nächste Spiel verliert, ist er weg. Ob das jetzt dann gegen Hoffenheim ist oder ein Spiel später oder sonst was. Und dann wird wohl Thomas Reis kommen. Also ich persönlich gehe davon aus, dass wenn ich... Wann lande ich dann am Montag, den 17., ne? Irgendwie um 15 Uhr, 15.30 Uhr oder so, lande ich in Frankfurt. Ich gehe davon aus, dass wir dann schon Thomas Reis als Trainer haben. Und wie ich auch schon beim letzten Mal gesagt habe, ich bin ja nicht der Meinung, dass Frank Kramer partout der richtige Trainer ist. Und ja, vielleicht war das auch von vornherein ein Stück weit abzusehen, dass er die Saison nicht zu Ende bringen wird. Vielleicht war es auch tatsächlich dann, so wie auch damals schon vermutet, der einzige Trainer, den man irgendwie gekriegt hat jetzt im Sommer. Ja, und dann ist halt so, ne? Und dann ist halt so. Und dann, ja, wie gesagt, ist halt hier aus der Ferne echt schwer zu beurteilen gerade, woran es liegt. Was mir in der Zeit, wo ich noch da war, aufgefallen ist, das habe ich da schon festgestellt, ist, dass wir eigentlich in die Saison gestartet sind, mit einem Fußball, wo ich immer gesagt habe, ey, wir gehen eigentlich, wenn gegen den Ball, gehen wir echt gut ins Pressing, zumindest in der eigenen Hälfte und gewinnen auch oft und gut Bälle. Was dann aber in der Folge mit den Bällen passiert, das ist nicht gut, die gehen zu schnell verloren. Dann habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Spielen überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen und auch hier gegen Leverkusen in den 30 Minuten oder was ich da geguckt habe, nicht. Aber wie gesagt, da muss ich mich dann alles mal mit beschäftigen, wenn ich wieder da bin, ne? Also das Ding ist halt auch, wenn ich hier Urlaub mache, dann mache ich halt auch so ein bisschen Urlaub von Schalke, ne? Das ist auch nicht immer so stressfrei, Schalke-Fan zu sein. Von daher, ja, schauen wir mal, wie sich die Dinge entwickeln. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir gegen Hoffenheim gewinnen. Und nochmal, ich finde Frank Kramer vom Dude, vom Typ her halt eigentlich einen ganz coolen Typ. So, ich finde, der passt da grundsätzlich schon rein auf Schalke. Ich füge nochmal an, dass, und das habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt, dass wenn da jetzt ein neuer Trainer kommt, ob jetzt Thomas Reis heißt oder Thomas Tuchel oder sonst wie, bin ich mir halt nicht sicher, welchen Fußball du wirklich mit dem Kader spielen kannst. So, ich meine, lass mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, so ein Kombinationsfußball, den Bremen zurzeit hier und da mal ein bisschen zelebriert, weiß nicht, ob der drin ist, keine Ahnung, aber wie gesagt, werden wir alle sehen. Und bevor ich jetzt noch weitere 4,5 Minuten rede, ohne wirklich was zu sagen, würde ich einfach sagen, ich schicke nochmal schöne Grüße. Jetzt steht hier nochmal ein kühles Glas Milch und eine Zigarette auf dem Plan. Und dann geht's ab ins Bett. Morgen steht Santielli und The Broad auf dem Programm. Santielli ist ein so wie ein mexikanischer Flohmarkt. Digga, die haben die flyen Sachen. Also drei T-Shirts, $10, kein Problem. Zwei Hoodies, $30, kein Problem. Sag einfach Motiv, die drucken dir drauf. Da werde ich mich morgen erstmal schön eindecken und danach geht's auf Kultur, ein bisschen ins Museum. Und dann schauen wir mal, welchen Foodtruck ich abends leer räume. Ja? Das ist auch fester Bestandteil dieses Urlaubs. Gut, wie sagt man hierzulande? Have a good one. Bye, bye.
Ja, perfekt. Bisschen Glas Milch ins Bett, Museum und Foodtruck, ja.
Ja, genau. Also schöne Bilder, die ihr gezeigt habt. Ich habe so 3-4 Erkenntnisse daraus. Ich hoffe, ich vergesse sie nicht alle. Die erste ist, dieser Penner mit seiner zirpsenden Grille im Hintergrund. So schön, man sieht wirklich, wie er da gemütlich gesessen hat. So. Das ist das eine sehr schönes Bild. Genießt deinen Urlaub weiterhin, mein lieber Pillow. Zweite Erkenntnis, sehen wir Pillow jetzt demnächst hier in ganz vielen Gucci-Pullis eigentlich?
Ja, aber frag nicht vorher. Nee, ich bin schon gespannt. Ich freue mich auch auf den After- oder den Post-LA-Pillow, der dann wieder 2-3 Wochen Gelsenkirchen-Depression hat und sich fragt, wo die Palmen stehen. Ja.
Und das Dritte ist das, dass ich auch finde, dass die Analyse mit Kramer passt eigentlich hin, aber irgendwo passt es nicht. Und ich glaube dann aber auch die Tatsache, dass man nicht vergessen darf, es ist immer noch Schalke 04. Und bei den ganzen Verantwortlichen nicht mitreden, egal wie viel Rufen Schröder da vielleicht die Hand drüber hält. Es gibt dann doch Kräfte, die, glaube ich, darauf wirken, dass man da, also den Sturm musst du erstmal aushalten, der jetzt bestimmt intern schon weht.
Voll, ja.
Ich habe gedacht, du sagst jetzt noch 2 Sätze mehr dazu als Schalker.
Nee, also stimmt natürlich auch Pillow vollkommen dabei zu. Ne? Du denkst, du spielst irgendwie gegen Leverkusen und dann holt Leverkusen einen neuen Trainer und nicht irgendeinen Trainer. Und dann gewinnen die direkt 4-0, ne? Also, wo man auch denkt, na klar, ne? Du kannst nicht mal den Rückenwind irgendwie noch so mitnehmen. Und, aber natürlich stimme ich auch dabei zu, dass so Traditionsvereine nochmal deutlich stärker auf Kurs sind, einfach weniger agil. Und wenn da bei guten wie bei schlechten Sachen deutlich schwerer ist, dann wieder die Kurve zu kriegen. Aber auch da nicht so trotz, also, ist jetzt irgendwie, also, ist mir immer noch ein bisschen zu früh, um da wieder vom Düstersten auszugehen. Und bin mir sicher, auch sobald Pillow wieder im Lande ist, wird der anderer Wind. Zuletzt war es so, dass Pillow Glück gebracht hat, wenn er nicht da war. Genau, jetzt muss es andersrum laufen.
Weißt du, was ich das Wochenende über gemacht habe? Vor allen Dingen bis zum Topspiel zwischen Dortmund und Bayern München. Ich hatte mir so ein bisschen, also ich war so ein bisschen Team Bayern während des Topspiels. Weil solange Bayern geführt hatte, Borussia Werder Bremen auf Platz 4 in der Bundesliga-Tabelle stand. Und ich nachgerechnet hatte, okay, theoretisch hätte Köln uns noch überholen können. Köln hat es dann ja auch verkackt. Aber also es ist surreal gerade. Es ist wirklich surreal und ich bin echt vorsichtig. Also ich bin Giants-Fan im Football. Und für die da konform sind, die machen das gerade richtig gut. Die New York Giants in der NFL stehen 4-1, haben die Packers geschlagen, sind da und sind das Team im Prinzip gerade, auf das keiner sich einigt, weil worst 4-1 Team in the history of the NFL war so ein Tweet, der rumgegangen ist. Und das ist das, wo sie alle drüber reden wollen. Herzlich willkommen, macht weiter so. Und am Ende stehen wir mit einem positiven Winning Record am Ende der Saison und keiner weiß warum, ist mir scheißegal, der steht da. Und bei Werder Bremen bin ich anders. Bei Werder Bremen denke ich mir, ja, aber ich kann nicht mit dem Platz 5 umgehen. Das ist ehrlich wahr. Und jetzt wieder gegen Hoffenheim. Das wird dann schon mal enger. Und Hoffenheim spielt mit. Und dann wird's auch, du kriegst Gegenwind und sowas alles, ne? Und dann bist du auch nicht ganz souverän. Was klar ist, Alter, das ist ein fucking Aufsteigen am Ende hinter ihrem Namen in der Tabelle. Aber das Selbstbewusstsein darüber, dass du da reingehst und denkst, ja, gut, aber Hoffenheim, wir müssen auch erstmal jetzt kommen, ne? Wir müssen auch erstmal machen. Und dann auch 90 Minuten lang gegenhältst, 90 Minuten lang auch deine Momente hast, 90 Minuten lang mitspielst und dann auch die Souveränität hast, einen natürlich ein bisschen glücklichen, aber Elfmeter in der 85. Minute durch den.
Wie soll es auch anders gehen, ne? Wie soll es auch anders laufen als nach der 85., ja?
Ja, stimmt auch wieder, ne? Aus Bremer Regelung auf jeden Fall. Aber daraus dann ein Elfmeter-Tor zu machen und der kommende Nationalstürmer und aktuelle Torschützen König der Fußball-Bundesliga trifft zum 8. Mal. Und es ist der absolute Wahnsinn. So. Ich bleib dabei. So. Ich finde auch nach wie vor, also jetzt gibt es ja die ersten Huldigungen für ihn, aber die Tatsache, dass er einfach der beste deutsche Stürmer ist mit Abstand und dass er damit automatisch eigentlich wie gemacht dafür ist, in der Bundesliga, bei der Weltmeisterschaft mitzuspielen. Es fühlt sich trotzdem noch komisch an. Und ich möchte das auch alles irgendwie noch nicht. So. Fakt ist aber
Also das, was ich meinte, also wir so den Rahmen gespannt haben, so in der ersten Folge der Staffel, von wegen, wie könnte es für Bremen und für Schalke laufen? So, Schalke ist ziemlich nah dran an dem Worst-Case-Szenario und Bremen ist das Best-Case-Szenario. Ne? Du gewinnst die Spiele, die entscheidenden Spiele. Du hast 1-2 Spieler, wo man dachte, die sind echt gut, die werden auf einmal richtig, richtig gut. Und dann natürlich immer noch die Portion Glück dazu und auf einmal bist du Fünfter. Ja,
ja. Ey, es gibt 2 Mannschaften. Oder? Lass mich kurz nachgucken. Nee, gar nicht. Es gibt eine Mannschaft, die 2 Spieler in den Top 10 der Scorerliste der Fußball-Bundesliga haben. Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch. Und trotzdem ich möchte 15. werden. Ich möchte die Klasse halten. Ich habe aber mittlerweile kein Problem damit, wenn wir die Klasse vielleicht auch am 24. Spieltag schon halten und nicht wie letztes Jahr gefühlt am 24. Spieltag halten oder vor zwei Jahren und dann absteigen, sondern diesmal wirklich am 24. Spieltag. Okay, jetzt habt ihr den 50. Punkt gesammelt, keine Ahnung. So, jetzt könnt ihr Klasse halt eintüten. Ich freue mich einfach im Moment darüber, wie sie spielen und was sie machen. Und das, was ich eben schon bei Schalke meinte, was ich als Problem bei Schalke sehe, ist so ein bisschen der Gewinn, den Werder Bremen hat, dass die Mannschaft in sich in einen Rausch, in ein Selbstverständnis spielt, das irgendwann auch einbrechen kann. Und wenn sich davon zwei verletzen, ist vollkommen klar. Solange die aber einigermaßen zusammenhalten und sich vielleicht nur einer verletzt, ist das nicht klar. Und dann machen sie so weiter. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, wo es landet. So. Dass die Tabelle sich natürlich noch verändern wird und dass der Tabellen, lass mich nachgucken, 15. Bayer Leverkusen schon in der Lage ist, die 7 Punkte Rückstand auf Werder Bremen aufzuholen. Genau wie der Tabellen.
Im Rechnerrecht zumindest, ja.
Ja, Tabellen 13. Ja, auch sportlich, finde ich.
Ja, ja.
Der Tabellen 13. Wolfsburg, die 6 Punkte Rückstand auf Bremen aufholen kann. Der Tabellen 11. Leipzig, die 3 Punkte aufholen kann. Der Tabellen 9. Köln, die 2 Punkte. Frankfurt, den 1 Punkt. Gladbach, die 2 Tore auf Bremen aufholen, ist mir alles bewusst. Wenn du das Ding nicht gewonnen hättest, hättest du 12 Punkte und wärst 12. Jetzt hast du es gewonnen und bist 5. Und nächste Woche spielst du gegen Mainz. Und da zitiere ich Pillow immer wieder gerne. Nächste Woche ist das nächste wichtigste Spiel der Saison. Da spielst du Samstag 15:30 zu Hause. Wenn du es gewinnst, bist du aber mal der Zweiter. Oder? Guck mal, Schalke, Hoffenheim. Nee, warte mal, Hoffenheim, komm, komm mal. Guck
mal. 18 Punkte, ne? Also, gut, ja, alle Tiefs darüber könnte ich halt auch, ne, holen, aber.
Ja, aber Freiburg, Dortmund und Bayern spielen alle erst am Sonntag. Das heißt, wenn du es gewinnst, bist du Samstag Zweiter. Oh Gott. Bitte, lieber Gott, sorg dafür.
Ja, und Schalke muss jetzt erstmal Hoffenheim schlagen.
Ja.
Zwei miteinander sehe ich auch gerade, ne? Die 4 Pokale danach auch, perfekt.
Hoffenheim ist auch sauer. Sei mal sicher, die wollen oben dranbleiben. Also, das wird, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Saison wird, in der sich jetzt die beiden Bewege von unseren beiden Vereinen hier in diesem Podcast trennen werden oder ob wir wieder aneinander ranrücken. Fakt ist, im Moment fühlt es sich einfach krass gut an, wie Werder Bremen Fußball spielt und das bleibt so hoffentlich. Beste Auswärtsmannschaft übrigens. Ah nee, zweitbeste. Aber nur wegen 2 Toren. Punkt gleich mit dem SC Freiburg. Und zu Hause erst 1 Sieg geholt. Muss man auch mal vor Augen führen. Naja.
Ja, genieß.
Ich freue mich drüber. Genau wie wir alle gemeinsam den Backspin FIFA Cup genossen haben. Lass uns das mal kurz einbringen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an unseren Partner.
EA Sports, it's in the game.
Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Es wird immer schlechter.
Der war auch, ja.
wir können an der Stelle kurz darauf hinweisen, dass ihr bei YouTube euch das Video dazu angucken könnt. Und der Gewinner ist Shadow030. Er hat mal wieder gewonnen. Er hat es auch dann doch zweimal mit ein bisschen Anschlag, aber doch souverän gemacht. Im Halbfinale hat er 60 Minuten lang gegen mich die Zähne ausgebissen. Und dreht dann in den letzten 30 Minuten im Finale, hat Jail ihn am Rande einer Niederlage, weil er sogar 2-0 führt. Und am Ende setzt er sich doch souverän durch, was dazu führt, und er ist heute nicht hier, deswegen müssen wir nächste Woche mit ihm darüber sprechen, wir eigentlich jetzt in der Situation sind, dass sich der dreimalige Titelträger Shadow auf Augenhöhe mit dem dreimaligen Titelträger Pillow eigentlich messen muss.
Ich glaube, die beiden sehen das ein bisschen anders, aber ich stimme dir absolut zu. Von außen betrachtet, die zwei sollten mal ein paar Spiele gegeneinander machen.
Ja, weißt du, der eine davon will dem anderen immer einen Busfahrer-Simulator schenken. Und der andere sagt, mach du das erstmal 3-mal in Folge. Dann sagt der eine wieder, ja, aber ich habe noch nie verloren, wenn du dabei warst. Und du schon. Und so. Es ist ein lustiges Gestichelei. Wir gucken uns mal, wo das stattfindet. Was man hinten ranhängen kann, ist, also könnt euch das bei YouTube angucken. Bitte macht es. Gebt uns Feedback darauf. Es war eine wahnsinnig lustige Veranstaltung. Was ich dazu jetzt machen werde, ist, wir starten jetzt in den kommenden Wochen mit der Nico und Friends Liga. So habe ich sie genannt. Wir spielen eine kleine Backspin Liga. Minimum 10 Teilnehmer. Peter ist dabei. Und ich heiße Peter und bin auch mit dabei. Und spielen eine kleine Meisterschaft aus. Findet ihr dann alles auf dem Instagram-Kanal von Backspin Gaming. Ob wir mal Twitch machen, weiß ich noch nicht so genau. Am Ende des Tages auch immer ein bisschen aufwendig. Vielleicht twitche ich ein bisschen rum, vielleicht auch nicht. Für unsere kleine Community als gemeinsame Sache freue ich mich einfach aufs Turnier. Wird, glaube ich, ganz spannend. Ich bin Jude-Druppe, was FIFA 23 angeht. Ich hoffe, Peter, du trainierst noch ein bisschen, damit du nicht so eine Opferrolle in dieser Liga einnehmen wirst.
Ja, warten wir mal auf das Teilnehmerfeld ab. Ne? Ich habe ja schon mitbekommen, auch nach dem Backspin FIFA Cup, dass man als eigentlich so geübter aus der Kindheit und Jugend FIFA-Spieler eigentlich schon eigentlich nicht das Schlusslicht sein sollte.
Nee, Schlusslicht nicht, aber es geht ja nicht um Ende, es geht ja um die Spitze, ne?
Hast
und
recht,
da ja. Ist es einsam.
Das ist die da Bremer ist Mentalität, einsam. Ja.
Aber wie gesagt, ich freue mich drauf. Ihr werdet auf allen Kanälen darüber informiert. Und dann gucken wir mal nach, wo sich's hin entwickelt. Wir werden auch noch so eine kleine Event-Sache machen, aber da mal gucken. Da kann ich noch nicht so viel überziehen. Kann ich vielleicht nächste Woche mehr zu erzählen. Da müssen wir noch kurz auf zwei, drei Sachen abwarten. Wir haben noch so ein paar Themen, die wir mit unterbringen wollen. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Ich warte nämlich noch auf eine Sache, die ich bis heute nicht gekriegt habe hier. Deswegen bin ich kurz ein bisschen abgelenkt. Ich verhandle gerade.
Wir können international starten, wir können national starten.
Wir starten international, weil ich nämlich fürs Nationale gerade noch um etwas kämpfe. Und wir haben einen Moment der Woche, den wir mal ein kleines bisschen beschreiben können, weil es jetzt nicht, also das ist ein Moment, der ein Momentum auslösen wird. Peter, erzähl mal, worum es geht.
Und zwar wurden jetzt die gemeinsamen Bewerbungen zur Fußball-WM 2030 wurden alle vorgestellt. Und das sind drei Stück, die, würde ich auch behaupten, so für drei verschiedene Epochen und Werte und Gefüge stehen und vielleicht auch Machtverhältnisse. Und das haben jetzt die drei nationalen Verbände letzte Woche, vergangenen Mittwoch, vorgestellt. Und zwar gibt es drei mögliche Gestaltungsformen für die kommende WM in 8 Jahren. Und da haben wir einmal in Lateinamerika oder in Südamerika die Kombination aus Uruguay, Argentinien, Chile und Paraguay. Die natürlich eine Uruguay, die erst in meinen WMs gewonnen und darauf anspielt, dass wir nochmal dort eine WM haben, 100 Jahre nach der ersten WM. Dann haben wir die zweite und das ist der Zusammenschluss von Saudi-Arabien, Ägypten und Griechenland. Das heißt, mit Griechenland auch so eines der Urväter des überhaupt sportlichen Wettkampfs. Und aber eben natürlich auch Saudi-Arabien, was, würde ich immer behaupten, die gleiche Kerbe schlägt wie die kommende WM mit Katar und Ägypten noch.
Das Entscheidende daran ist ja auf drei Kontinenten, ne?
Das ist genau. Also die Länder grenzen nicht aneinander, wie zum Beispiel Uruguay, Argentinien, Chile und Paraguay alle auf einem Kontinent sind und eben auch in der Zeitzone überhaupt einfach mal. Und die dritte Bewerbung, die war Spanien und Portugal. Und die beiden Länder haben sich dazu entschieden, noch die Ukraine eben aus aktuellem Anlass dazuzunehmen.
Das ist so richtig, also dann auch richtig ein politisches Statement. Was
genau, dass eben auch die UEFA sagt, volle Unterstützung für die Ukraine und generell, kann man es auch noch positiv erwähnen, wurde generell davon gesprochen, dass es einen Zusammenschluss gibt zwischen allen internationalen Verbänden und nationalen Fußballverbänden, wie ganz, ganz lange nicht mehr, in Hinblick auf die kommenden internationalen sportlichen Wettkämpfe. Genau, jetzt halt die Frage, wo wird die WM in 8 Jahren stattfinden?
Also ich glaube, die Antwort ist wir machen es mal so, ich frage dich mal ganz kurz, was würde dein Herz sagen?
Ja, mein Herz sagt Uruguay, Argentinien, Chile und Paraguay, auch weil einfach wir in der Vergangenheit gefühlt nur WMs hatten in Europa.
Mhm. Und 100 Jahre
genau,
Uruguay.
Genau, die Kombination finde ich absolut gut, ja.
Da sie damals als 1896 die ersten Olympischen Spiele in Griechenland stattgefunden und 1996 sich Athen für die Olympischen Spiele beworben hat und sie nicht bekommen hat, sondern sie in die Metropole Atlanta gegeben worden. Mhm. Böse Zungen behaupten, es hing mit dem Hauptsponsor der Olympischen Spiele Coca-Cola zusammen, die ihre Zentrale in Atlanta haben. Man weiß es nicht genau. Dementsprechend glaube ich auch, dass wir uns wahrscheinlich eher zum allerersten Mal, und das kann man dann ja als Claim auch schön mit transportieren, bei einer Weltmeisterschaft aufhalten werden, die in drei verschiedenen Kontinenten stattfinden wird. Ich glaube, das hätte ich ehrlicherweise als am realistischsten an. Man muss mal gucken, es ist für welche Weltmeisterschaft ist das? 2030
und 2024 wird dann abgestimmt.
Und 2026 ist sie wo? Das ist noch die nächste Frage.
Was ist nochmal in Deutschland jetzt bald wieder? Die EM, ne?
Ja, genau. 2026. Oh, Peter, das musst du kurz, du bist ja normalerweise der Mann im Hintergrund, der recherchiert. Muss mal ganz kurz gucken, wo das ist. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall, guck mal, 2022 Katar, dann wird 2026, ist das nicht wieder in auch
Mexiko, USA? In Nordamerika, genau, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Ja,
ja. Ja, guck mal, damit hast du auch schon die, damit hast du, ja stimmt, Mexiko, USA, mein Fehler. Dann kannst du auch Südamerika schon streichen, dann wird es nicht passieren. Also geht es um Spanien, Portugal, Ukraine oder Saudi-Arabien und Co. Und dann wird es halt eine saudi-arabische Weltmeisterschaft.
Genau, und ich finde, was ich jetzt spannend finde, ist, was wir zuletzt noch ansprachen, dass jetzt auch neu die Idee kam, dieser ganze Punkt von wegen, wir bauen irgendwo Stadien auf, die vergammeln. Das ist ja anscheinend so vom Tisch, weil es gibt entsprechende Unternehmen und Länder und Staatsfonds, die sagen können, ach Quatsch, bauen wir die Stadien wieder ab und auf. Also ob das dann bald so ein Wanderzirkus wird und man sagt halt, okay, dann werden die Stadien aus Katar in Saudi-Arabien wieder aufgebaut. Ja, wird dann sehr spannend. Aber das Ganze wird auf jeden Fall dann beim FIFA-Kongress 2024 vergeben. Sprich, die entsprechenden Vertreter stimmen ab. Und ich glaube, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, wofür die entsprechenden dort Kollegen und Kolleginnen gerne abstimmen.
Ich bin mal gespannt nach all diesen Vorwürfen von Korruption in den letzten Dekaden rund um diese Vergaben, wie das da stand, ob die weiterhin ob das weiterhin so ein Selbstverständnis gibt oder ob es da eine andere Transparenz und Umgang damit gibt.
Aber ich meine, ist ja auch clever jetzt. Du sagst halt so, Saudi-Arabien ist halt auch mit dabei, aber es ist ja auch so, ja gut, aber ist ja auch Ägypten und Athen, ne? Ja. Also, und Griechenland. Also,
ja. Wir werden es nicht gewahr. Sagt uns, was ihr denkt. Was glaubt ihr? Welche von diesen drei Bewerbern wird es? Scheiß Überleitung. Ob Modest dann noch dabei ist, glaube ich nicht. Aber das ist unser Typ der Woche. Und jetzt, Peter, ich muss heute diese schwarze Peter immer rüberschieben zu dir, weil ich habe nichts gesehen. Kannst du mir erzählen, was ich verpasst habe?
Ich also habe das Spiel angesehen warum.
Ich erkläre nur, warum. Weil ich war ja in London und die IP-Sperre hat dazu geführt, dass ich nicht mehr Zusammenfassungen auf irgendwelchen Plattformen angucken konnte. Das war echt, echt deprimierend. Deswegen habe ich wirklich gar nichts mitbekommen. Ich habe nur mitgekriegt, dass er irgendwie geknipst hat in irgendeinem richtigen Spiel. Erzähl mir, was passiert ist.
Mache ich sehr, sehr gerne. Übrigens VPNs, großes Thema in unserer WhatsApp-Gruppe immer. Ja. Ich habe mir beim Faller das Spiel angesehen tatsächlich, also zwischen Dortmund und Bayern. Und an sich, Bayern war in der Anfangsphase das bessere Team, hat dann in der ersten Halbzeit mit 1-0 in die Pause gegangen und dann mit einem, hätte man sagen, hätte Tor vielleicht haben können, aber gut. Und dann mit einem 2-0 lange, lange geführt. Also gut, lange heißt so 20, 30 Minuten. Und dann macht Moukoko einmal ein Tor, auch Wahnsinnstor, also was so Zeit angeht zwischen Ballannahme und Abschluss, gefühlt halbe Sekunde. Und wie alt ist der immer noch? Ich glaube, der ist ja immer noch 17 oder sowas und spielt schon seine dritte Saison oder was. Ja, also gefühlt stimmt. Auf jeden Fall. Und das Entscheidende war dann halt, dass Anthony Modest in der 90. plus 5 den Ausgleichstreffer erzielt, das 2-2. Und das eben auch mit so einer, also Dortmund kämpft lange am 16er, kriegt dann noch die letzte Flanke in den Fünfer und Modest steht dann eben goldrichtig und macht das entscheidende Tor im Heimspiel. Und ich würde überhaupt Modest hat einen schwierigen Stand bei den Dortmundern. Einfach, weil er, glaube ich, auch einfach so in meiner Wahrnehmung so sehr volatiler Spieler ist. Also im einen Jahr extrem gut, im nächsten wieder nicht. Dann natürlich auch so ein bisschen diese Söldnervorwürfe. Aber ich glaube, spätestens mit dem Tor hat er gezeigt, dass er auf jeden Fall erstmal eine Lösung ist für die Dortmunder. Hat sich, glaube ich, damit schon in das Herz von vielen Fans nochmal stärker katapultiert. Und jetzt eben abzuwarten.
Ja, das Interessante daran ist ja wirklich, dass bei der ganzen der vergangenen Geschichte er von tragischen Held, der er fast schon wurde, damit schon sich in die Bücher einträgt. Ne? Das finde ich dann ehrlicherweise ist dann eine schöne romantische Geschichte dabei. Ob es damit trotzdem zu einer großen Traumehe wird, da bin ich mir ehrlicherweise noch nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee.
Aber irgendwie, es passt nicht zueinander. Und irgendwann wird Alea ja wiederkommen und dann kannst du davon ausgehen, dass dass sich Modest irgendwie auf der Bank wiederfinden wird, was ja schon fast auch ein bisschen tragisch ist.
Ich finde, man muss bei Modest einfach klar sagen, ne, der war halt einer dann der besten Spieler, der zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Markt war, ne? Aber mehr eben auch nicht. Also hätte er wahrscheinlich ja Dortmund unter anderen Bedingungen vielleicht über den Transfer nochmal anders nachgedacht. Aber da stand er genau richtig und hat genau das gemacht, was er machen musste im wichtigsten deutschen oder wahrscheinlich im größten deutschen Bundesligaspiel, das wir in der Saison immer haben, das entscheidende Tor gemacht. Ja. Und natürlich auch Bayern wieder 2 Punkte genommen, was auch für Bremen tatsächlich ja relevant ist.
Mhm. Warum?
Ja, weil ich glaube, wie viele Punkte sind denn gerade zwischen Bayern und Bremen? Es können ja eigentlich nur 1-2 Punkte sein, ne?
Ja, aber Fange ich jetzt an, damit zu rechnen?
Nee, machst du nicht. Aber zumindest für deinen aktuellen Screenshot ist es auf jeden Fall ein spannendes Gedankenspiel, ja.
Ey, Werder Bremen, liebe Grüße. Wenn ihr am Samstag gewinnt, sind wir Zweiter. Könntet ihr das bitte nur einmal für den Screenshot machen? So. Da würde ich mich schon
Hinter Union freuen. Berlin, das ist schon ein sehr geiler Screenshot, muss man sagen. Also, so, das ist sowas für die Zeitkapsel. Heute vor 6 Monaten wette das gewettet.
Boah, ja. Ich hätte so eine geile Frage für dich für das Quiz. Wäre nicht heute eigentlich auch Quiz gewesen?
Heute wäre auch Quiz gewesen tatsächlich, ja.
Okay, lass mir diesen Monat das Quiz ausfallen. Dann stelle ich dir eine Quizfrage.
Jetzt spontan? Okay.
Ja, kann ich aus der Hüfte schütteln. Welcher Fußballverein war in seiner Geschichte Tabellenführer mit einem negativen Torverhältnis? A. Borussia Dortmund, B. TSG Hoffenheim, C. MSV Duisburg oder D. Hamburger Sportverein?
Okay, also ich weiß, dass Hoffenheim, wenn Tabellenführer war, die waren Herbstmeister, als sie aufgestiegen sind. Und dann hatten auch so ein bescheuertes Spiel, 4-5 gegen Bremen oder 5-4, weiß ich noch. Also die waren auf jeden Fall auch so sehr bekannt dafür, sich auch gerne Buden zu fangen. Aber wenn du Tabellenführer, also wenn du viele Punkte machst und trotzdem negatives Vorverhältnis hast, ja, mein Bauchgefühl sagt Hoffenheim, und ich weiß, dass die Herbstmeister waren. Ich wüsste jetzt nicht, wann Duisburg überhaupt Bundesliga-Tabellenführer, ne?
Mhm. Wir reden von der ersten Duisburg Bundesliga.
War auch 20 Jahre nicht mehr Bundesliga, oder? War 15? Ja. Weile.
Ja.
Dritte und zweite. Ja, ich sag Hoffenheim.
Die Antwort ist MSV Duisburg.
Ach klar, das ist auch gar die anderen beiden, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, gut.
Ich muss gerade auswählen, welches Jahr das war, weil ich habe das jetzt wirklich eben gerade aus der Hüfte gemacht. Genau da, Saison 1993-94, gewinnt der MSV Duisburg am 22. Spieltag gegen Werder Bremen mit 1-0 und übernimmt dadurch die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga, durch ein Tor von Peter Kötzle übrigens, mit einem Torverhältnis von 29-30 Toren.
Ja, das ist echt stark gemanagt dann.
Ja. Und es ist eine der schönsten Quizfragen, die man eigentlich habe ich sie jetzt verballert, aber naja, das war es mir für das einzige Frag mal den Peter Quiz. Hättest gewinnen können, jetzt hast du nicht. Schade.
Naja, ich habe sie auch gerade auf. In Duisburg wackelten die Straßenbahnen, die ganze Stadt beim Fußballfieber, erinnerte sich der damalige MSV-Spieler Joachim Hopp. Ja.
Ja, sehr schön. Naja. Ey, wir haben Team der Woche. Und das ist der VfB Stuttgart. Nicht MSV Duisburg. Und das nicht, weil sie so geil sind, sondern weil sie einen Trainer rausgeschmissen haben. Und wir haben
das einzige Team ohne Sieg, ohne Sieg, glaube ich, in den deutschen 4 Profiligen bisher, ja.
Genau. Und also die Alarmglocken schrillen laut in Stuttgart. Und wir haben einen Freund des Hauses, der heißt Noah Platschko und arbeitet für, ich bringe das immer durcheinander, ich glaube T-Mobile.
T-Online.de.
Ja, T-Online, sag ich doch. Ja,
nichts ist unabhängig von der Telekom.
Ja, genau, erzählt er auch jedes Mal. Also er arbeitet für T-Mobile, macht da Sport. Und der ist mit Leib und Seele VfB Stuttgart-Fan und nervt immer hart mit seinem Rumgejammere, warum der VfB Stuttgart absteigt. Und am Ende halten sie doch die Klasse. Ich habe ihn gebeten, dass er uns ein kleines Statement gibt. Er hat mir hier 2 Minuten geschickt, diese weitere Sprachnachricht. Er wollte partout nicht in dieses Format kommen. Ich habe ihn mehrfach gefragt. Er hat gesagt, nee, er traut sich nicht.
Keine Zeit oder was?
Nee, er hatte einfach Angst. Er hatte Angst. Und deshalb hat er nur eine Sprachnachricht geschickt. Und ich habe sie noch nicht abgehört. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Los geht's.
Moinsen, Leute. Der VfB sucht einen neuen Trainer. Rino ist Geschichte. Ja, was soll ich sagen? Auf der einen Seite bin ich wirklich sehr, sehr traurig, weil ich finde, er war ein Trainer, der sehr, sehr gut zum Club gepasst hat. Unvergessen natürlich der Klassenerhalt in letzter Minute vergangene Saison beim 2-1 gegen Köln. Aber wir müssen jetzt auch mal auf die Fakten schauen. Und es gab einfach keinen Aufwärtstrend. Das war eher ein Abwärtstrend. Der VfB hat von 16 Bundesligaspielen saisonübergreifend nur 1 gewonnen. Das war eben das Spiel gegen Köln. Der VfB hat in 26 Heimspielen hintereinander immer ein Gegentor kassiert. Absoluter Negativrekord. Im ganzen Jahr 2022 gab es nur 3 Siege. Werder Bremen hat in dieser Saison schon mehr Siege. Ja, freu dich, Nico. Aber aus VfB-Sicht ist das gerade einfach wirklich prekär, verheerend, einfach traurig. Und jetzt bin ich gespannt, wer es macht. Ehrlich gesagt, ich habe keinen wirklichen Favoriten. Wenn es nach mir geht, muss es nicht unbedingt Domenico Tedesco sein, der ja auch eine VfB-Vergangenheit hat. Thomas Tuchel wäre natürlich die absolute Wunschlösung, aber auch komplett utopisch. Sein Assistent Jolt Löw wird ja gerade heiß gehandelt. Ich glaube, ich lasse mich da einfach mal ein bisschen überraschen und hoffe auf den sogenannten Trainereffekt. Und wenn wir jetzt darüber reden, welcher Trainer denn zu dieser Mannschaft passen würde, glaube ich, dass ein Adi Hütter beispielsweise schon funktionieren könnte. Ich mir aber nicht so ganz sicher bin, ob er jetzt der richtige Trainer im richtigen Moment ist, weil jetzt heißt es erstmal punkten, punkten, punkten. Bochum zu Hause muss ein Sieg her, DFB-Pokal gegen Bielefeld muss ein Sieg her. Tja, und dann schauen wir weiter. Stand jetzt bin ich immer noch sehr skeptisch, ob es was wird mit dem Klassenerhalt. Ich hätte ihn sehr gern mit Rino gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Beste Grüße aus Berlin und wir hören uns.
Grüße zurück.
Boah, das klang jetzt schon sehr ernüchternd, ne? Also,
ja, so klingt der immer, der ist immer gebrochen. Ich fühle das ja auch nach, ne? Wir sind ja alle so. Aber der hat es auch nicht leicht gerade. Es ist lustig, dass er ihn selber gar nicht angebracht hat, einen Artikel, das du gerade geschickt hatte, über Jogi Löw gemacht, ne?
Das finde ich auch geil. Da merkt man vielleicht so die zwei Persönlichkeiten, die man hat als Sportreporter zwischen eigene Meinung und die Wahrscheinlichkeiten, ja, die es dann doch gibt.
Ja, mal gucken, wer es wird. Ich möchte immer wieder einen Namen in den Raum werfen, der dann auch, glaube ich, eine Option sein könnte für diese Position, und das ist Florian Kohfeldt.
Inwiefern? Also,
ich lasse ihn einfach mal stehen. Florian Kohfeldt, guter Mann. Ja. Kannst du die Klasse mithalten. Wir lassen uns mal so ein kleines bisschen überraschen. Fakt ist, Trainer raus. Fakt ist, Co-Trainer, glaube ich, soll machen. Fakt ist, am Wochenende 12-Punkte-Spiel. Also musst du schon machen, so glaube ich, als VfB. Auch wenn sie alle mit dem Trainer ja eigentlich zufrieden waren. Und das selbst die PM dann danach ja so alle danach geklungen haben. Eine Pressemitteilung, dass das alles eigentlich gut war. Aber dass man
in Stuttgart hat, ist ja immer ein gutes Beispiel dafür, für die eigene Erwartungshaltung, wie du dann deine eigene Leistung bemisst, ne? Also, dass jetzt nämlich vorhin schon klar war, Leute, wir spielen auf jeden Fall plus minus Platz 16. Und dass dementsprechend eben auch genau, was kommuniziert wurde. Also, wie man mit dem Trainer zufrieden ist, wie man Sieg und Niederlagen bewertet. Und natürlich bietet der Verein jetzt auch ganz viel Raum für irgendwie ambitionierte Trainer, die sagen, das ist halt der einzige Club, der gerade in obere drei Profiligen, wie ich hier korrigiert werde, gerade in Noahs Beitrag, noch sieglos dasteht. Und wenn du irgendwo für Aussehen erregen willst, übernimm diesen Verein und sorg dafür, ne? Riesenfanbase etc. hast du.
Ich mag Noah auch dafür, dass er hier allen Ernstes Thomas Tuchel mit ins Boot wirft, der, glaube ich, mehr Gehalt im Jahr kosten würde, als der VfB für Transfers in den nächsten 2 Jahren zur Verfügung hat. Aber
ja, dann muss, welche 2 neuen Berater hat nochmal VfB geholt jetzt vor einem Monat?
Ja,
die ehemalige Spieler.
Philipp Lahm. Ich drücke die Daumen. Ehrlicherweise bin ich dann, was das angeht, auch pragmatisch genug. Alles an Mannschaften, was ich hinter Werder Bremen lassen kann, beruhigt mich erstmal ein kleines bisschen mehr. Aber ich mag Noah, deswegen hoffe ich, dass er nicht zu sehr leidet. Es wird aber echt immer enger da unten zu entscheiden, wer wäre denn jetzt die Mannschaft, die 17. und 18. und 16.
Aber es stimmt, deine Rechnung geht auf. Und du hast jetzt Bochum-Trainer, Stuttgart-Trainer, Schalke wahrscheinlich Trainer. Das ist immer schon mal gut, ein bisschen Unruhe da aus Bremer Sicht unter sich zu haben. Ja.
Ja. Und jetzt sind es alles die Momentum. Wenn sie jetzt alle kommen, dann, ne? Aber es werden, Fakt ist einfach, es werden nicht alle 5 von unten kommen. So, nicht alle 5 punkten sich jetzt durch. Obwohl sie alle Trainer gewechselt haben. Hertha noch nicht, Wolfsburg noch nicht. Die kommen auch noch. Hundertprozentig. Ich habe das Gefühl, der suspendierte Max Kruse wird wahrscheinlich länger bei Wolfsburg bleiben als der Trainer Niko Kovac. Diese These habe ich mal in den Raum gestellt.
Okay.
Lass ich mal kurz so wirken. Und
ich würde gerade sagen, da funktioniert der Spruch nicht so leicht, dass Trainer immer zuerst gefeuert wurden beim Sonderfall Max Kruse, aber Zeit wird zeigen, ja.
Max Kruse wartet auf der Tribüne, bis dann der nächste Trainer kommt. Wir haben noch ein Fundstück, ne? Habe ich noch was vergessen? Nee.
Wir sind beim Fundstück, ja.
Und das ist dieses Mal nix, was irgendwie lustig
kein
und anekdotisch ist, sondern etwas, was wir mal ein bisschen zum Nachdenken mitgeben wollten. Peter, willst du mal kurz erzählen, was du gefunden hast?
Klar, können wir machen. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Ging gut rum. Und zwar spanische Torwartlegende Iker Casillas. Der hat getweetet, so frei übersetzt, Gedächtnisprotokoll. Ich muss euch mal kurz was sagen. Ich bin schwul. Und dann ist Puyol auf den Tweet eingegangen und hat so viel getweetet wie wurde Zeit, dass wir ihn von uns erzählen. So. Das ging dann erstmal rum. Klar ist immer noch Homosexualität im Profisport und vor allem Profifußball, ne, absolut unter den Tisch gekehrt. Leider. Also absolut ja irgendwie in der Industrie absolut ist irgendwie nach wie vor Nullthema. Auch in anderen Sportarten machen wir ganz kleine Fortschritte. Mal sehen, wann es in einem Fußball eben so ist. Und was passiert nach diesen Tweets? Dass Iker Casillas Tweet verschwindet und er sagt, sorry, ich wurde gehackt. Und Puyol hat dann eben auch ein längeres Statement abgegeben oder schlussendlich dann beide und gesagt, sorry, wir entschuldigen uns bei der globalen homosexuellen Community und wollen nichts irgendwie mit Homophobie etc., wollen wir damit gar nicht uns auch nicht darüber lustig machen. Aber das ist eigentlich so das, was passiert ist. Also, ob jetzt Iker Casillas gehackt wurde oder nicht, sei dahingestellt. Puyol hat so ein bisschen Grundschulhumor bewiesen und haben beide halt auch erkannt, dass es dumm war oder wurde von deren Umfeldern gesagt, ey Leute, stell das mal gerade und jetzt mal abwarten, wie sich das die Tage entwickelt. Aber sind natürlich auch dann aus dem globalen Sport da Sportler drauf eingegangen, die gesagt haben, ey Leute, ich habe mich vor ein paar Jahren geoutet und das war wenig mit Witz und Lachen verbunden und dass das natürlich dann so ein Schlag vollen Bauch ist für solche Sportskollegen.
Und ehrlicherweise ist das so am Ende das, was glaube ich überbleibt, ne? Dass wir, glaube einfach, und ich mag das, wer mich kennt und wer mir folgt, der weiß das, glaube ich. Ich mag dieses klare Konfrontative nicht so gerne, weil es ziemlich viele Grautöne gibt. Es gibt aber schon so ein paar moralische Punkte, die man einfach, wo man ein bisschen schlauer sein sollte in der Art und Weise, wie man Dinge macht. Und in diesem hoch unsensiblen Fußballkosmos an dieser Stelle sich genauso unsensibel zu verhalten, obwohl es offensichtlich ist, dass wir da von einer Dunkelziffer sprechen, die nicht sich öffentlich traut, sich zu outen, obwohl das eigentlich überhaupt gar kein Thema sein sollte, in meinen Augen, aus auch nach meinem Weltbild. Das ist halt so ein bisschen schade. Und was auch immer dazu geführt hat, dass mit so viel Reichweite und Impact solche Witze sind halt einfach Quatsch. Und ich finde auch ganz gut, dass es diesen Gegenwind gab, um sich da ein kleines bisschen zu solidarisieren und dafür zu sorgen, dass man ein bisschen drüber nachdenkt. Und das ist das, was für mich ehrlicherweise mit diesem Fundstück am Ende überbleibt. Einfach nochmal ein bisschen mehr darüber nachdenken, was man wie wo sagt. Das auch nicht mehr, weil früher immer, das heißt nicht, dass alles, was früher war, per se nicht mehr richtig ist. Und den einen oder anderen Satiriker, Komiker, der gerne verspricht, dass jede Minderheit
das Recht hat, diskriminiert zu werden.
Ja, das war die richtige Formulierung. Kann ich auch alles hundertprozentig nachvollziehen und da gibt es sicherlich auch irgendwo einen Weg in der Mitte. Fakt ist einfach, dass wir uns gesellschaftlich so ein bisschen in Bereiche bewegen, wo man einfach vielleicht einfach einmal mehr darüber nachdenkt, was man macht, gerade wenn es die ganze Welt immer überall sofort mitbekommt. Und das haben sie hier direkt auf die Schnauze
gekriegt. Ey, genau, also war es das wert, ne? Das finde ich auch bei dir so schlussendlich. So gut war der Witz natürlich überhaupt nicht und weiß ich auch nicht, was in deren Kopf das ausgemalte Best-Case-Szenario war und natürlich auch so das Statement, wie mein Account wurde gehackt. Und jetzt stellen wir uns mal wirklich vor, der Account wurde gehackt und dann hat, also dass du das dieser Hacker dann denkt, wie schade ich Casillas, ich tweete jetzt genau das, ist ja genauso bescheuert. Also, ja.
Genau, ich mach jetzt den einen lustigen Tweet und dann mache ich es wieder zu. Bisschen nachdenken, sich ein bisschen mehr lieb haben, nett zueinander sein und nächste Woche darüber sprechen, wer Trainer beim FC Schalke 04 ist. Das sind so die Aufgaben, die wir für euch da draußen haben, die wir uns auch stellen. Nächste Woche werden wir zusehen, dass nach seinen Uhrzeiten habe ich schon auch das Gefühl, dass vielleicht ist ja Pillow doch noch da, vielleicht nicht. Vielleicht haben wir auch einen Gast. Wir wissen es noch nicht. Lassen wir uns überraschen. Lasst ihr euch überraschen. Vielleicht machen wir das Ding jetzt auch einfach weiter und Pillow zieht nach L.A.
Genau, es wird einfach der Sprachmemo-Pillow ab sofort. Ja.
Ja, wir kriegen immer nur noch so Jet-Set-mäßig irgendwo so 5 Minuten reingestreut. Oder vielleicht mache ich das ab nächster Woche einfach so. Dann lasse ich dich einfach alleine sitzen und kriegst von uns beiden eine Sprachnachricht. Und dann
also ich sehe die Folge noch kommen, wo jeder von uns 15 Minuten Monolog einschickt und wird das als Folge verkaufen. Ja.
Wollt ihr das? Schreibt's uns. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.